Wie kann die Informatikabteilung zu einem besseren Kundenerlebnis beitragen? Wie können wir den Dialog zwischen den Abteilungen verbessern und dafür sorgen, dass die Backoffice-Prozesse die Mitarbeitenden an der Front so unterstützen, dass sie den Kunden und Kundinnen eine außergewöhnliche Custom Experience bieten können? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Custom Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Custom Experience Management breiter beleuchten und weitertragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Markus Schweitzer, Senior Strategy Advisor und erfahrener IT-Consultant und Trainer. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo, Dani.
Markus Schweitzer ist Senior Strategy Advisor bei Platformation, ein global tätiges Beratungsunternehmen, das zum Ökosystem von ServiceNow gehört. Zudem ist er IT Lead Trainer bei Digicomp. Was IT ist, werden wir später noch erfahren. Außerdem unterrichtet er an der Hochschule Luzern zu IT Service Management. Als Senior IT Business Consultant weißt du sicher, wie man Best Practices in die Tat umsetzt, um messbare Verbesserungen in Serviceorganisationen zu erzielen, die ihrerseits einen massiven Einfluss auf die Customer Experience haben. Du hast in verschiedenen Projekten Unternehmen in ihrer digitalen Transformation begleitet und weißt, was es im Backoffice braucht, damit Unternehmen kundenzentriert agieren können. Was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen, Markus?
Ja, ich bin eigentlich etwas ein Seiteneinsteiger in IT, etwas exotisch. Ich habe mal Geschichte studiert an der Universität Zürich und habe dann im Nebenfach Informatik studiert und erkannt, das ist eigentlich mein Ding. Beim Einstieg in die IBM habe ich unter anderem auch dich kennengelernt, Dani. Und dann
lange her.
lange her. Und dann ist es dann quasi Schlag auf Schlag gegangen. Da bin ich über eine andere Station bei der PwC gelandet, bei der PricewaterhouseCoopers Beratungsfirma. Und da haben wir auch wieder zusammengearbeitet, Dani. Und da habe ich dann erkannt, so Beratung in der IT, das ist mein Ding. Das möchte ich jetzt wirklich machen und weitertreiben. Ich hatte dann eben auch die Gelegenheit, dass die PwC mich da gefördert hat und mir eine Chance geboten hat, auch in den USA zu arbeiten. Ich bin dann als Leiter einer Abteilung eines sogenannten Center of Excellence in den USA, in Maryland, dann tätig gewesen und habe die Fähigkeiten der PwC für die Themen Systems, damals noch Systems Management, Ende 90er Jahre und dann auch Service Management, dass ich diese Themen vorantreibe für die PwC, das habe ich dann da von diesem Incubator, den wir in Maryland hatten, vorangetrieben. Habe dann das Thema mit verschiedenen Consulting-Kollegen von PwC zu anderen Firmen getragen in den USA, dann auch für CA und für Protivity und andere gearbeitet. Irgendwann hatte ich dann genug, habe in der Zwischenzeit geheiratet, zwei Kinder gehabt und habe die dann in die Schweiz gebracht. Und mittlerweile leben wir in der Schweiz. Immer in Beratung und alle, ich würde sagen, ein breites Spektrum von IT-Management-Themen, von Financial Management über Governance, Architektur, Strategie, habe ich eigentlich alles schon beraten. Das macht mir weiterhin sehr viel Spaß. Und da bin ich jetzt auch bei der Platformation eigentlich in einem Kernthema unterwegs, das mich eben umtreibt. Wie kann Technologie erfolgreich eingeführt werden? Dafür braucht es eben auch noch Überlegungen zum Thema Leute, Organisation, Prozesse und so weiter.
Spannend, ja, von Geschichte zu IT. Ich habe mich ja eher wegbewegt von der IT Richtung Marketing, bin aber irgendwie trotzdem der Technologie verbunden geblieben, weil Technologie interessiert mich nach wie vor. Ja gut, zum Thema Technologie oder generell Digitalisierung hätte ich eine erste Frage an dich. Was heißt Digitalisierung für dich? Was ist wichtig, deiner Meinung nach, für ein gutes Kundenerlebnis?
Digitalisierung für mich, fast das Wichtigste ist, es hinterlässt Spuren, weil es nicht mehr direkte Kommunikation ist. Es geht über eben ein Medium. Das Medium ist IT und das heißt, wir haben Spuren. Das hat einerseits den Nachteil, dass wir alle kennen, Personendatenschutz, Missbrauch von Daten und all diese Dinge. Andererseits auch der Vorteil natürlich, die digitalen Spuren können wir digital auswerten. mit Analytics, künstliche Intelligenz, das sind alles die Schlüssel-Einstiegspunkte, die wir da hinterlassen. Und ich muss auch sagen, aus IT-Sicht, aus IT-Governance-Sicht, dass ich auch viel betreue mit meinen Kunden, ergeben sich da natürlich auch ganz neue Möglichkeiten für die sogenannten Controls. Also ich muss nicht mehr so viel manuell einstellen und überwachen und schützen, sondern ich kann das eigentlich der Maschine überlassen. Also Vor- und Nachteile, aber riesiger Impact.
Internes Controlling.
Internes Controlling, ja. Und was du natürlich auch aus Sicht User Experience, Customer Experience weißt, es kommt halt natürlich zu einer gewissen Anonymisierung des Kunden, weil die direkte Kundeninteraktion nicht mehr da ist. Also man muss neue Verfahren finden, um herauszufinden, wie happy der Kunde ist.
Ja, genau. Dazu habe ich dann später auch noch eine Frage an dich. Jetzt, du arbeitest viel mit IT-Abteilungen zusammen, logischerweise. Da würde mich jetzt erstmal interessieren, wie überhaupt Kundenbedürfnisse in die Entwicklung einfließen. Also in Softwareentwicklung, die Entwicklung von IT.
Ja, da wird ja in der IT sehr viel getan im Moment. Und da seit den letzten 10 Jahren, vielleicht sogar 15, 20 Jahre, verändert sich da einiges. Man hat sicherlich mal erkannt, dass man schneller reagieren muss, dass man schneller neue Funktionalitäten auf den Markt bringen muss. Da ist die ganze Bewegung von Agil, Scrum und was es da noch alles dahinter gibt. Jetzt, seit ca. 10 Jahren, 15 Jahren spricht man auch sehr stark von DevOps, dass man eben auch in der IT erkannt hat, diese Silo-Organisationen und alles voneinander separieren, das funktioniert halt nicht so ganz, sondern auf Linkgeschwindigkeit. Also die Leute in der Anwendungsentwicklung und im Betrieb, in der IT, die müssen wieder miteinander sprechen und zusammenarbeiten. Und glücklicherweise gibt es auch ganz neue Tool-Landschaften, die das auch ermöglichen. Also da hat sich einiges getan. Jetzt ist natürlich jetzt etwas die Herausforderung, trotzdem, wie spüren wir die Kundenbedürfnisse? Da sollten wir eben auch mit der Business-Seite, mit der Kundenseite sprechen. Da gibt es auch Konzepte. Da gibt es eben in Scrum gibt's den Product Owner und so weiter.
Jetzt, ja, Scrum kenne ich gut, ja. Bin ja Professional Scrum Master, nicht mit anderen.
Ja, ich auch. Ja, weiß eben, der Product Owner ist wichtig, aber wird, was ich in der IT sehe, vielfach falsch verstanden. Weil der ist dann irgendwo ein IT-Projektmanager, den man dann zum Product Owner macht. Also muss ja eigentlich der Kundenvertreter sein. In idealer Weise, die Gartner Group spricht heute schon von diesen Fusion Teams. Idealerweise sollten da in diesen DevOps Teams auch Businessleute drin sitzen. Nur, ich weiß nicht, wie du es auf deiner Seite siehst. Ich sehe halt etwas, dass ein gewisser Respekt vorhanden der Businessleute in die IT, vielleicht auch eine gewisse Frustration, dass die eben nicht die IT richtig verstehen oder sich nicht richtig abgeholt fühlen von der IT. Also ich denke, da gibt es noch Lücken, da muss man noch daran arbeiten.
Ja, das sehe ich auch so. Aber wer ist denn normalerweise so im Driver's Seat, wenn du jetzt eben an die Entwicklung einer Front-Office-Lösung denkst? Also eine Lösung, die dann einen direkten Impact auf die Customer Experience hat. Also eine Lösung beispielsweise im Kundenservice-Bereich oder im Vertrieb, im Marketing etc. Ist das die Fachabteilung oder ist da die IT-Abteilung im Driver's Seat?
Ich würde mal sagen, die Fachabteilung ist im Driver-Seat, wenn es um die Funktionalitäten geht. Das funktioniert heute auch relativ gut. Diese Zusammenarbeit wirklich Basisfunktionalitäten, neue Funktionalitäten relativ schnell am Markt austesten, neue Dinge ausprobieren, wieder zurückziehen, neue Sachen reinbringen. Das funktioniert gut mit agilen Teams, mit DevOps-Teams. Allerdings, was ich etwas vermisse, auch aus Sicht IT ist, wenn es darum daneben die harte Arbeit geht, die nicht funktionalen Anforderungen. Was ist denn mit der Performance, mit den Antwortzeiten, mit der Verfügbarkeit der Services? Und vor allem, was ist mit dem Support, wenn mal etwas schief geht? Da sehe ich noch Lücken. Auch Lücken in der Aufstellung in der IT, dass man jetzt in der Digitalisierung, in DevOps sehr viel Wert auf schnelle Auslieferung von neuen Funktionen legt. Mhm. Dabei oft aber die mühsamen Support-Dinge vergisst.
Ja, die IT wird ja aus Business-Sicht wahrscheinlich ganz unterschiedlich wahrgenommen, eben vom notwendigen Übel bis zum eigentlichen Enabler für das Geschäft. Du hast jetzt einiges dazu gesagt. Konkret würde mich noch interessieren, wie du die Zusammenarbeit, also wenn es die überhaupt gibt, von Customer Experience Managern oder Marketingabteilungen, es gibt ja auch Marketingabteilungen, die für das Thema Customer Experience verantwortlich sind, und der IT erlebst.
Da ist das Interessante, dass ich eben auch mal vertieft anschauen muss. Das ist das Thema dieser Customer Experience Manager. Ich sehe das bei Softwarefirmen, klassische Softwarefirmen, die verfolgen das Thema sehr stark. Und die machen da einiges. Ich sehe es aber, wenn wir, sagen wir, größere Konzerne anschauen, die selber Anwendungen entwickeln, die selber Customer User Experience Manager angestellt haben, da sehe ich die Zusammenarbeit nicht so. Da ist noch etwas in einem Gap da. Ich habe da bisher nicht so viel beobachtet in dem Bereich.
Ja, spannend, ja, weil im Service Design, und das führt mich eigentlich so ein bisschen zum nächsten Themenblock, Service Design, da spielt ja die Customer Journey eine wesentliche Rolle, logischerweise. Und ich selbst war auch noch nie Teil eines Customer Journey Mapping Workshops, an welchem auch die IT am Tisch saß. Woran kann das liegen? Liegt es daran, dass die nicht eingeladen werden, dass man irgendwie ein eigenes Süppchen kocht? Gut, das kannst du jetzt vielleicht weniger beurteilen, aber ich muss sagen, ich habe selber schon festgestellt, dass in Marketingabteilungen, ich bin jetzt auch in einem Projekt, wo halt die Marketingabteilung einfach für sich mal irgendwas evaluiert, weiß, was die Kunden ja eigentlich wollen und dann eine Lösung sucht am Markt und dann zum Schluss bei IT anrennt sozusagen, weil die Lösung irgendwie integriert werden sollte. Hast du da irgendwie andere Erfahrungen gemacht?
Nein, ich sehe das etwas ähnlich. Ich sehe, die IT, von der Business-Seite wird die IT verschiedentlich verstanden oder aufgefasst. Da ist einerseits mal, vor allem wenn man eben so neue Anwendungen plant oder neue User Experiences plant, dann ist die IT irgendwie wird oft verstanden als Selbstverständlichkeit. Weil das funktioniert dann einfach. Die können das, die müssen das hinstellen, die machen das schon seit 100 Jahren. Und da fehlt es etwas an einer Brückenfunktion, und du hast gesagt Service Design, und ich sehe eben genau da wäre die Brücke zwischen IT und Business eigentlich das Thema Service. Letztlich ist die Digitalisierung auch etwas, das immer wieder Produkte in Services verwandelt oder Serviceanteile zu Produkten zufügt. Wir sprechen heute vielfach vom digitalen Produkt. Das ist ein Produkt, das realweltlich ist, aber eben auch Service-Komponenten dazu hat. Und das wäre eigentlich die Brücke. Und ich sehe das aktuell bei vielen Kunden, diese Diskussion, dass man zwar in der IT auf sich selbst betrachtend genügend zufrieden ist mit dem, was man hinstellt, als irgendwie Applikationen und Produkte, und auf der Business-Seite spürt man dann gewisse Lücken, und eben der Service. Was ist denn das Service-Erlebnis? Wie beschreiben wir den Service, das Angebot gegenüber dem Kunden? Wie messen wir es? Das sind dann alles Dinge, die eine Brücke schlagen könnte, und da geschieht noch relativ wenig.
Also Service Design als verbindendes Element sozusagen zwischen der Fachabteilung und der IT, finde ich ein spannender Gedanke, ja. Bei Human-Centered Service Design ist es ja auch so, dass man eben auch die Backoffice-Aktivitäten mit berücksichtigen sollte, also nicht nur die für die Kunden sichtbaren Touchpoints an der Front, sondern auch die Prozesse, die bildlich gesprochen hinter dem Haus spielen. Wie können wir für ein kundenorientiertes Serviceverständnis in den Backoffice-Abteilungen sorgen? Was meinst du? Allen voran in der IT, aber nicht nur. Vielleicht hast du da auch Erfahrungen mit anderen Backoffice-Abteilungen, wie beispielsweise dem Beschwerdemanagement oder was weiß ich, der Buchhaltung etc.
Ja, also erste Beobachtung ist mal, dass es natürlich relativ schwierig ist, umfassend das Thema Digitalisierung abzudecken. Das ist im Moment so meine Predigt, die ich normalerweise mit Kunden habe, ist: Die liebe Fachabteilung IT, du musst dir auch etwas Gedanken machen, wie du dich richtig aufstellen kannst, damit du die Digitalisierung deiner Firma richtig vorantreiben kannst. Und da gehören verschiedene Dinge dazu. Also DevOps und Geschwindigkeit haben wir schon etwas erwähnt, aber auch Wertausweis, IT Value Management ist jetzt ein wichtiges, großes Thema bei meinen Kunden. Wie können wir denn überhaupt beweisen, dass wir einen Beitrag leisten? Weil, wenn wir das auf die andere Seite mal die Perspektive nehmen, aus Kundenseite, was ich halt oft höre über die IT, ist zu teuer, zu langsam, zu inflexibel, zu wenig Qualität und, und. Also der Ruf der IT ist nicht immer der beste. Da muss man etwas daran arbeiten, denke ich mal.
Müsste vielleicht die IT irgendwie daran arbeiten, dass sie zum Partner des Businesses werden, also dass sie eben die Fachabteilungen eben mehr unterstützen, als dass sie vielleicht eben Prozesse vorgeben. Also ich habe das jetzt auch ganz konkret in einem Projekt erlebt, wo die IT-Leute da vielleicht schon zum Teil auf einem etwas hohen Ross sitzen, weil sie denken, ja, wir wissen, wie es geht, ja. Und aber irgendwie dann quasi an den Kunden, also an den internen Kunden vorbei produzieren.
Das ist mal das eine. Aber zwei Gedanken dazu. Erstens ist natürlich, wenn die IT zu langsam liefert oder zu wenig schnell ist, ergibt sich vielfach, dass dann halt die Business-Abteilungen selbstständig etwas machen. Das kann zwei Verwerfungen führen. Erstens, dass man eben da jetzt die sexy Apps draußen hat und die Webshops und alles, aber das ist mit dem Backend nicht richtig verbunden. Das führt zu großen Verwerfungen und Aufwänden für Integrationen, Schnittstellen. Oder es kann auch führen, dass man halt sich externe Partner sucht und mit denen das zusammenstellt. Und beides passt dann am Schluss nicht mehr so richtig zusammen. Dadurch entstehen dann Lücken, die man auf der IT-Seite eben schon füllen könnte, indem man sich etwas flexibler aufstellt. Das sind dann auch Herausforderungen da drüben. Letztlich, was man eben schon auch berücksichtigen muss, ist, die IT trägt einen relativ großen Rucksack von alten Dingen mit sich rum. Und das sind dann die Rezepte, die von den Startups kommen, nicht immer die richtigen. Das muss man irgendwo berücksichtigen. Und mit dem großen Rucksack kommt noch dazu, was ich jetzt beobachte, sehr stark bei sehr vielen Kunden, ist die Nachfrage nach in der Digitalisierung, nach neuen IT-Funktionalitäten, ist typischerweise viel größer, als die Kapazität der IT-Abteilung ist, diese Nachfrage zu befriedigen.
Ja, ich habe mal gelesen, dass viele IT-Abteilungen offensichtlich bis zu 80% ihrer Zeit damit verbringen, eben Maintenance zu machen, also alte Lösungen oder bereits eingeführte Lösungen zu unterhalten, zu abzudaten, beziehungsweise vielleicht da und dort auch auf neue Bedürfnisse zu reagieren und eben nur gerade etwa 20% ihrer Zeit darauf verbringen können, eigentlich eben neue Lösungen zu entwickeln oder das Business zu unterstützen.
Das heißt, es braucht zum Teil halt schmerzhafte Schritte in der IT, um wirklich Legacy-Themen loszuwerden. Das ist zum Teil, da gibt es auch Artikel und Diskussionen dazu in der Öffentlichkeit, zum Beispiel mit alten IBM Mainframes bei Großbanken fast unmöglich, sowas zu schaffen. Aber in diese Richtung muss es gehen. Das Zweite, und das ist dann eher ein Ruf Richtung Business, es braucht halt eine saubere Architektur darunter. Weißt du, da spricht man von diesen Fashionistas in der Digitalisierung, die machen links was und rechts was und irgendwie passt nichts zusammen. Eine gewisse Disziplin gehört da schon auch dazu.
Das nehme ich an. Jetzt gibt's ja natürlich auch viele gute Beispiele. Also ich habe selbst schon während meiner Karriere CIOs kennengelernt, die wirklich, wie soll ich sagen, also das Herz am richtigen Ort, am richtigen Fleck haben. Nein, die halt wirklich dieses Verständnis für die Kunden hatten und die wirklich auch intensiv mit den Fachabteilungen diskutierten, die wirklich im Driver Seat waren, also CIOs, die dann wirklich dafür gesorgt haben, dass die Company als Ganzes, das Unternehmen als Ganzes da wirklich kundenzentrierter wurde. Hast du dazu vielleicht irgendwie ein, zwei Beispiele?
Ich sehe das erstaunlicherweise, würde ich mal sagen, eher vielleicht auf der Industrieseite, dass das passiert, wo es innovative CIOs gibt, die wirklich versuchen, das Thema Digitalisierung zum Beispiel auch intern weiterzutreiben. Ich habe bei meinem letzten Engagement mit einem großen Industriekonglomerat in Deutschland gearbeitet. Die haben sich zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, wir möchten alle Formulare loswerden. Keine Papierformulare mehr in unserem Betrieb.
Also das gibt's noch, Papierformulare?
Ja, das in großen Industriebetrieben, in 100.000 von Leuten ist das fast nicht ist das fast nicht möglich. Und da haben wir sehr stark geholfen, dass eben Formulare ablösen, digitalisieren, Workflows dahinter bauen. Und das verschlankt Betriebe, das macht es schneller und das erlaubt dann auch anders gegenüber dem Kunden aufzutreten. Also ich denke, da diese Gesamtsicht braucht es etwas von einem CIO, damit das zum Fliegen kommt.
Ich hätte jetzt eher an Banken gedacht, weil ich meine, das Thema E-Banking, da ja, ist eine Bank eigentlich vor 20 Jahren schon fast nicht mehr dran vorbeigekommen. Und deswegen hatte ich jetzt das Gefühl, dass dort vielleicht die CIOs eher im Driver Seat waren. Oder zumindest neue Banken, die entstanden sind, also diese ganze Fintech-Industrie natürlich.
Da gebe ich dir schon recht. Ich sehe halt leider im Moment, ich berate zwei kleinere Banken. Im Moment, und da sehe ich halt, der bremsende Faktor bei den Banken sind die ganzen Vorschriften, FINMA und was da noch alles dazukommt, und das blockiert etwas. Also die Tore sind da nicht einfach weit offen, und die haben da mit FINMA-Vorschriften und solche Dinge halt dann auch wieder Elemente, die verlangsamen und die Entscheidungen verlängern. Da bin ich jetzt eben in der Beratung daran, dass wir wieder über die Schiene Service Management versuchen, Abläufe in der IT zu vereinfachen, die Automatisierung, Digitalisierung nutzen für sogenanntes Shift Left zum Beispiel. Das heißt, Shift Left heißt eigentlich, wir wollen möglichst viel mit Unterstützung von Automatisierung, von Chatbots und so weiter, möglichst viel vom Service Desk wegdrücken ins Self-Help für die End-User und dann mittels Knowledge Management möglichst viel vom Second-Level-Service in den First-Level-Service zu bewegen. Und dann hat man wieder eben diese 80%, die du erwähnt hast, die kann man dann runterdrücken und dann hat man wieder mehr Freiheiten, Innovationen reinzubringen.
Ja, das ist spannend. Ein Thema noch, weil ich habe es eingangs erwähnt, ITIL oder ITIL. Kannst du dazu mal ganz kurz sagen, was das ist überhaupt und wie ITIL eben unterstützen kann, beispielsweise diese ganzen Prozesse auch im Sinne einer besseren Customer Experience zu verbessern?
ITIL, ja, eine lange Geschichte, eine Hassliebe kann man auch sagen, für viele Leute. Ich bin ja auch Trainer, ich habe einen Kurs gegeben vor etwa 2 Monaten, nicht zum Thema ITIL, aber es war ein verwandtes Thema, da habe ich mal als erstes in die Klasse gefragt, was denkt ihr, was kommt euch in den Sinn, wenn ich das Wort ITIL sage? Und dann hat einer aufgestreckt und sofort gesagt, Bürokratie. Und das ist etwas, der schwierige Teil der Geschichte. ITIL steht eigentlich ursprünglich Information Technology Infrastructure Library. Also es war mal eine Sammlung von Büchern, ist es eigentlich heute noch. Aber es ist nicht mehr Information Infrastructure, es ist jetzt Service Management. Und das schon seit geraumer Zeit. Ich bin erstmals im Jahr 2000 mit ITIL in Berührung gekommen, erste Ausbildung gemacht. Und ich habe das schnell gesehen. Wir haben damals bei der PwC eben Einführung von Systemmanagement-Tools, Netzwerküberwachung, Softwareverteilung, solche Dinge gemacht und haben schnell gesehen, nur mit dem Tool funktioniert das nicht. Da braucht es Organisation dazu, da braucht es Prozesse dazu und Verantwortungen und Messungen und solche Dinge. Und ITIL hat das damals schon propagiert. Ist dann wirklich weltweit populär geworden mit der Ankunft der ersten großen Compliance Frameworks wie Sarbanes-Oxley und Basel und solche Dinge. Mit der Version 3 2007 wirklich weltweite Explosion von der Anwendung, halt eben leider eben auch für diese Compliance-Themen deshalb etwas der schlechte Ruf von Bürokratie und Langsamkeit. Ist jetzt aber etwas entflochten worden. Die Version 4 ist seit 2019 veröffentlicht und bringt jetzt immer noch das Thema Service Management, aber sehr stark im Zusammenhang mit Agilität, mit DevOps, mit Lean, Value Streaming und all diese Dinge kommen jetzt sehr stark in ITIL. Und ich sehe auch jetzt rein von meinen Trainings her, da gibt es jetzt in letzter Zeit einen gewissen Uptick, das Interesse ist wieder stark da an ITIL 4. Und es hilft. Es hilft sehr stark, eben diese Brücke zu bauen mittels Services zwischen IT-Produktion und den Business-Funktionalitäten, die man in der Digitalisierung eben über IT bereitstellen möchte.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe erst auch ein bisschen gestaunt, weil eben ich habe irgendwie von ITIL gehört, das erste Mal wahrscheinlich bei IBM vor 25 Jahren oder so. Weiß nicht, wie lange es ITIL schon gibt, aber jedenfalls lange her. Und habe gestern jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich mal schnell geguckt, was ITIL denn heute ist oder wofür ITIL steht. Und war dann erstaunt, dass da Service Strategy, Service Design, Service Transformation und Service Operation eigentlich die vier wesentlichen Bestandteile von ITIL sind heute. Also das hat ja sehr viel eben mit Service Design zu tun.
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Und so gesehen kann man das wahrscheinlich tatsächlich eben auch für diese Brückenfunktion brauchen, wie du gesagt hast, um da eben zwischen IT und dem Business irgendwie entsprechend voranzukommen.
Wir sind schon einen Schritt weit eigentlich mit ITIL, dass es eben auch darum geht, Geschwindigkeit abbauen zu können in der IT, den Wert besser ausweisen zu können und solche Dinge.
Ja, spannend.
Und was ich auch noch darauf hinweisen möchte, und das ist kein neues Problem, und das führt auch uns nochmals zurück vielleicht zu dem Thema, eben wie arbeiten denn Business und IT zusammen, wenn es um neue digitale Funktionen geht. Was ich eben auch etwas die Gefahr sehe, ist, dass, was ich viel sehe bei Kundenprojekten, wenn wir sind ein externer Service Provider, das Platformation. Da gibt's diese etwas unheilige Koalition von Techies. Wenn der Techie auf Kundenseite mit der Techie auf der Anbieterseite spricht, dann kommen zwar super Funktionen raus, aber das passt dann nirgends rein. Da braucht's schon noch eher einen.
Aber die zwei sind sich einig.
Die zwei sind sich einig, aber das ist nicht unbedingt immer heilsam und es ist nicht unbedingt immer best practice, wenn man das Wort in den Mund nehmen will, was eben dann ITIL eigentlich beschreibt. Und eben immer diese Gemischung anschauen zwischen Funktionalität, die gefordert ist, den Prozessen der Organisation und den Tools, die dahinter braucht und den Daten, die wir damit produzieren. Diese ganzheitliche Sicht, das ist etwas, was ITIL hilft, reinzubringen.
Ja, cool. Vielen Dank für diese Erläuterungen. Jetzt zum Thema Automatisierung und KI. Da hätte ich noch ein paar Fragen, weil Kundeninteraktionen, also du hast das auch schon erwähnt, und Dienstleistungen werden mehr und mehr automatisiert und dadurch eben auch anonymisiert, wie du gesagt hast. Was müssen wir tun, damit sie trotzdem menschlich bleiben?
Trotzdem menschlich bleiben ist ein guter Punkt. Wir sehen das, ich denke, als Konsumenten, wir sehen, erleben das immer wieder, dass wir sehr schnell mittlerweile auf einer Webseite irgendwie ein Problem haben. Da kommt rechts unten so ein Button hoch, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann weiß man nicht, ist das jetzt eine Person dahinter, ist irgendwie ein Roboter dahinter oder was ist das genau? Und genau. Die Erfahrung ist auch, vielfach hilft dann das nicht so viel. Also, ich sehe mal, das sind die Challenges auf zwei Seiten. Natürlich kann sich nicht jede Firma erlauben, mit einer Webseite groß noch eine Telefonnummer zu publizieren, wo dann jeder Kreativplätti anrufen kann und viel Verkehr generiert. Das ist viel zu teuer. Mhm. Und zweitens, wir finden ja die Leute gar nicht. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben gar nicht genügend Leute. Also, wir müssen das Mittel von künstlicher Intelligenz wirklich ausnützen. Aber ich denke, ich würde mal sagen, bisher war das relativ schwierig. Wir haben selber mit Organisationen Chatbots befüttert. Das Thema ist nicht ganz einfach. Ich habe selber das mal aufgebaut als Teil eines Projektteams. Künstliche Intelligenz für das Thema Vertragsmanagement. Da muss man dann die Maschine gezielt befüttern, man muss die Pattern selber erkennen und die Maschine dann damit ausrüsten. Und das zeigt sich, wenn man da nur einen kleinen Fehler macht, dann ist das ganze KI-Modell kaputt. Da kann man von vorne anfangen. Und wenn ich jetzt das umsetze auf, was da losgeht mit AI im Moment im Markt, AI, ChatGPT und solche Dinge, dann gibt es Chancen und Risiken. Also ich, ja, wir sehen das selber. Wir benutzen jetzt selber ChatGPT-Eigenschaften für unsere Chatbots. Das hilft sehr stark. Aber gewisse Vorsicht ist da schon geboten.
Aber ja, ich glaube, wir alle haben schon erlebt, als Kunde jetzt bei einem Self-Service mit einem Chatbot beispielsweise, dass wir da in einen gewissen Loop geraten, wo der Chatbot dann nicht mehr weiter wusste. Also eben, weil eben halt in der Logik im Ablauf irgendwas nicht stimmte. Und ich denke, wichtig ist es da halt vielleicht, dass man dann mindestens die Möglichkeit bietet, dass man mit einem richtigen Menschen kommunizieren kann. Also da, wo der Chatbot ansteht, und das natürlich dann möglichst problemlos. Also nicht so, dass man erst die Telefonnummer suchen muss, die dann eventuell gar nicht vorhanden ist auf der Webseite. Ist ja zum Teil wirklich mühsam, und ich glaube, alle haben da schon wirklich schlechte Beispiele erleben müssen. Aber gibt es auch auf der technologischen Seite Möglichkeiten, dass man das irgendwie abfedert, dass man das besser macht, also jetzt ohne menschliche Interaktion?
Da sehe ich Riesenpotenzial für die künstliche Intelligenz. Die muss ich nicht customer-facing, sondern in der IT. Die war ja schon immer digital. Da produzieren wir, wenn wir das abfangen wollen, Millionen von Daten über Agenten, die wir installieren können, über Monitoring. Heutzutage spricht man ja von Observability. Da gibt es so viele Datenpunkte in einem Netzwerk, in einem Datacenter, in einer Cloud, die man abgreifen kann. Mit denen kann man wirklich mit Machine Learning, Pattern Recognition sehr viele Dinge aufbauen, mit dem Ziel, dass eben die Dinge gar nicht mehr passieren. Stichwort Deflection. Also Dinge werden abgewehrt oder verbessert oder geändert, bevor sich irgendwo ein Problem ergibt. Da sehe ich ein Riesenpotenzial in der IT, und das unterstützt dann auch wieder die Themen von Shift Left. Weil du hast es erwähnt, schlussendlich brauchen wir irgendwo noch Mensch-zu-Mensch-Touchpoints. Und das heißt, mit all diesen Einsätzen von Key in der IT können wir eben ermöglichen, dass die Leute am Service Desk wirklich wieder genug Zeit haben, sich um die schwierigen Dinge zu kümmern.
Das ist die, also dass die künstliche Intelligenz eben die Service Agents unterstützt, und zwar so, dass die halt eben beispielsweise auch im direkten Dialog mit den Kunden dann die Informationen zur Hand haben, die halt wichtig sind über diesen bestimmten Kunden beispielsweise, über die existierenden Verträge, über frühere Interaktionen vielleicht etc. und dann entsprechende Lösungsvorschläge auch präsentiert kriegen.
Genau, also in zweiter Linie Frontend, Chatbots, zweite Linie Befütterung von Knowledge Management zur Unterstützung der Service Desk Mitarbeiter, und eben die dritte Verteidigungslinie, möglichst viel Probleme, die man automatisch beheben kann in der IT. Da ist das Stichwort in der IT AI Ops, also Betrieb mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Da sind sehr viele Potenziale da.
Siehst du irgendwo weitere Potenziale in Bezug auf die Customer Experience, also beispielsweise im Vertrieb, also eben vielleicht nicht in Bezug auf die Customer Experience direkt, sondern da, wo es darum geht, eben Leute zu unterstützen, die halt diese Customer Experience beeinflussen, eben beispielsweise Vertriebsleute oder also Kundenservice hast du bereits erwähnt, oder vielleicht auch Marketing auch, einfach all die Leute, die halt in irgendeiner Art und Weise mit Kunden in Kontakt kommen. Wo kann da IT beziehungsweise eben Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz zusätzlich unterstützen? Wo siehst du die größten Potenziale?
Ja, ich bin da, ich muss es wirklich so, persönlich sagen, ich bin da etwas verunsichert im Moment, was denn wirklich die Möglichkeiten im Einsatz von ChatGPT und anderen Verwandten, Bing, das jetzt auch mit solchen Möglichkeiten kommt. Wir arbeiten auch mit einem kleinen Startup aus Israel im Moment zusammen, die Firma heißt Swish. Die bieten jetzt so ChatGPT-Fähigkeiten speziell für das Thema Service Desk an. IT-Service Management, also da ist das Feld ziemlich offen. Ich kann aber noch nicht genau sagen, in welche Richtung das gehen wird.
Ja gut, das geht dann wahrscheinlich so in die Richtung von Generative AI, und auch in die Richtung eben Content, relevanten Content aufbereiten, also einer Library, die vielleicht intern zur Verfügung steht. Ich meine, du willst ja das kontrollieren, du willst ja nicht, dass ChatGPT sich da irgendwas zusammensucht im World Wide Web sozusagen, sondern du willst ja, dass eben gerade im Service, jetzt im Kundenservice, dass das dann irgendwo beschränkt ist auf interne Dokumente oder interne Anweisungen.
Ja, da sehe ich dann auch etwas das Problem mit dem Stichwort Intellectual Property. Ich, meine Firma möchte natürlich spezielle Verfahren schützen und die auch spezifisch unterstützen können. Da möchte ich nicht unbedingt das mit einem Generative AI draußen irgendwo im World Wide Web sharen. Da sehe ich auch noch gewisse Herausforderungen, habe dazu aber noch keine Antwort.
Ja, es gibt ein paar Herausforderungen, das stimmt, absolut. Ja, wie vielleicht noch als eine der letzten Fragen, wir müssen da langsam zum Schluss kommen, siehst du irgendwo Unterschiede, jetzt frappierende, zwischen B2C und B2B?
Ja, ich würde es mal so sagen, der Level der Anonymität ist natürlich etwas kleiner bei B2B. Ich sehe aber auch zum Beispiel, ich habe einen Kunden, die sind ein Service Provider eines großen Softwarehauses in der Schweiz. Und was die sagen ist explizit, unsere Kunden, die wir im Service Management unterstützen, die wollen auch eine bessere User Experience. Da können wir nicht mehr mit 20 Jahre altem User Interface die unterstützen und die machen dann super moderne Dinge mit ihren Kunden draußen. Also da sehe ich einen gewissen Druck auch reinkommen. Das beeinflusst die Entscheidungen im B2B. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch wieder stark vom Kundensegment abhängig. Aber im Moment mit einer Firma, die machen Halbleiter, also Chips für die Automobilindustrie und so weiter. Da ist die Interaktion eigentlich relativ minim im Moment noch. Es könnten sich aber große Potenziale auftun. Wie das Stichwort digitale Produkte, Serviceanteile und solche Dinge. Ich muss aber auch vielleicht mal generelle Beobachtung dazu noch anfügen, im B2B-Bereich, vor allem für kleinere, mittelgroße Firmen, ist man halt in der IT immer noch im Basics drin. Das ist immer noch die Themen Incident, Problem, Change Management. Wie machen wir denn das richtig, damit wir richtig sauber reagieren können? Das sind letztlich auch die Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz von Chatbots und von Shift-Left-Konzepten und so weiter. Da ist vieles noch im Argen, muss ich klar sagen.
Ja gut, auf der anderen Seite, ich denke, eben du hast es angesprochen, es ist schon wichtig, dass man halt sieht, dass die Kunden, also auch in einem B2B-Umfeld, die sind ja auch gleichzeitig Konsumenten, also die wissen, wie es auch einfacher gehen könnte, aus Bestellungen bei Amazon oder irgendwo, wo es halt einfach mit 2-3 Klicks geht, ja, ein Produkt zu bestellen, dann will ich das, wenn ich jetzt Halbleiter bestellen muss im B2B-Umfeld, um bei deinem Beispiel zu bleiben, will ich das in ähnlicher Weise machen können und habe dann teilweise wenig Verständnis dafür, dass sie noch so kompliziert unterwegs sind. Also deswegen spricht man ja heutzutage auch oft von B2Me, also dass man diese Unterscheidung zwischen B2C und B2B eigentlich gar nicht mehr macht. Aber gut, da könnte man wahrscheinlich noch länger drüber philosophieren. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich, Markus. Wir wissen ja, dass es eben essentiell ist für eine gute Customer Experience, dass eben auch die Mitarbeitenden zufrieden sind, also dass die eben die Tools an der Hand haben, die es braucht, um eben dann auch die Kunden gut zu unterstützen. Wo siehst du da allenfalls noch Potenziale, also jetzt eher so eben im Backoffice, dass die Mitarbeitenden da einfach irgendwie happy sind mit den IT-Lösungen, die sie tagtäglich benötigen?
Ich kann das vielleicht am Beispiel unseres Partners, wir sind ja ServiceNow-Partner. ServiceNow spricht von sich, we make workflow. Also da geht es um den Fluss der Arbeit. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend für diese Employee Experience. Wenn man die IT, oder die, sagen wir mal, die großen Blöcke der IT, wie sie Business unterstützen, anschauen, ERP-Anwendungen, Accounting, CRM, Supply Chain. Diese Anwendungen, die funktionieren gut in sich, die decken die Businessprozesse ab, aber die Abläufe in den Firmen sind zum Teil, die fließen zwischen diesen Businessprozessen. Und da gibt's einfach nicht viel. Und da kommt eben, wie ich schon erwähnt habe, die Formularwirtschaft wieder und die Zurufwirtschaft und all diese Dinge. Und da gibt's viel Potenzial für Lösungen wie ServiceNow, die eben eigentlich da quasi die Brücken herstellen. Und das bietet dann den Employees wirklich quasi auch so ein Digitalerlebnis, wie man das eben von Facebook oder Zalando oder Amazon eben kennt.
Workflow. Ja, super. Also herzlichen Dank, Markus, für dieses interessante Gespräch. Markus ist übrigens auf LinkedIn zu finden. Wenn da noch Fragen bestehen an einen absoluten IT-Fachmann. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.